und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin wie immer die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, die Tonight's Tour und die Vierschanzentournee sind schon wieder vorbei. Es ist immer verrückt, wie schnell das alles geht. Ja, wir haben uns ein bisschen mal zurückgelehnt und haben alles sacken lassen und wollen jetzt mal so ein bisschen beide Veranstaltungen Revue passieren lassen. Und ja, es ist ja doch einiges passiert, würde ich sagen.
Ja, wir haben viel zu besprechen.
Ja. Vor allem, was Disqualifikationen angeht, haben wir viel zu besprechen.
Ja, genau, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten direkt durch.
Ja.
Und beginnen vielleicht diese ganze Rückschau mit den Frauen.
Richtig.
Und der Tonight's Tour.
Richtig. Das war also jetzt die dritte Tonight's Tour. Wir hoffen ja jetzt, dass das auch die letzte Tonight's Tour war. Dass es nächstes Jahr vielleicht eine Vierschanzentournee gibt. Schlecht sieht es nicht aus, aber wir beide glauben erst dran, wenn es wirklich passiert. Wenn wir wirklich das nicht nur im Kalender stehen haben, sondern es auch wirklich stattfindet. Aber ja, die Tonight's Tour beginnt ja zuerst in Garmisch-Partenkirchen und dann gehen die Frauen dann nach Oberstdorf. Und beim Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen hat Nika Priots mal wieder gewonnen. Oh Wunder, oh Wunder. Auf dem zweiten Platz war Xenia Freitag und dann die Nozomi Maruyama. Und ich muss sagen, Xenia Freitag ist echt in einer richtig, richtig guten Form.
Ja, total. Also sie macht wirklich sehr, sehr gute, stabile Sprünge momentan. Und man hat auch schon zu Beginn gesehen, dass das kein absoluter Selbstläufer für Nika Priots werden wird, sondern dass die Konkurrenz hintendran wirklich auch mit den Hufen schart und eben auch Selina Freitag, aber gerade auch Nozomi Maruyama. Also es wird die Luft ein wenig dünner für Frau Priots.
Ja, und es ist nicht nur die beiden, sondern es ist auch eine Abigail Strait, es ist irgendwie die Norwegerin. Also es wird immer enger. Also es ist dieses Mal irgendwie nicht mehr so, okay, ja, die braucht gar nicht zu starten, die kriegt schon ihren ersten Platz, sondern es ist wirklich sehr, sehr spannend jetzt einfach. Und ich glaube, das merkt auch einfach Nika Priots, dass das nicht mehr so einfach so ein Durchläufer letztendlich ist.
Ja, das glaube ich auch. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie geht sie dann damit um? Also die Qualifikation hat sie knapp nicht gewonnen. Da hat sich die Japanerin durchgesetzt. Das erste Springen dann, den ersten Wettbewerb in Garmisch, hat sie dann doch relativ souverän mit ein bisschen was über 20 Punkten Vorsprung gewonnen. Ja. Da dachte man noch, okay, das läuft gut durch. Aber beim zweiten Wettkampf in Oberstdorf sah die Angelegenheit dann schon wieder ganz anders aus, muss man sagen. Ja. Zwar hat Nika Priots da die Qualifikation gewonnen, relativ souverän, allerdings lief der Wettbewerb doch ganz anders, als sie sich das wahrscheinlich vorgestellt hat.
Ja, genau. Da ist sie nämlich nur Vierte geworden, was ja wirklich schon, ist man ja gar nicht mehr gewohnt, dass sie nicht mehr auf dem Podest ist. Da ist dann letztendlich Abigail Strait Erste geworden und dann die wirklich krasse Überraschung und die schöne Überraschung, dass eine Chinesin Zweite geworden ist.
Ja, erstes Podium einer chinesischen Athletin und ich würde jetzt fast auch sagen eines Athleten überhaupt in dieser Sportart. Das war schon wirklich fantastisch und auch gar nicht jetzt ein Unfall oder irgendwas, sondern die Chinesin hat tatsächlich, Ping Zheng hat wirklich gute Leistung abgeliefert und berechtigt auch diesen zweiten Platz errungen.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man einfach sagen, dass es wirklich nicht jetzt an irgendwelchen Windbedingungen oder sonst irgendwas gelegen hat. Nika Priots hat nach dem ersten Durchgang auf Platz 17 gelegen.
Ja. Da ist allen erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil sie wirklich den ersten Sprung gar nicht richtig, da lief nichts so richtig zueinander und man hat kurz mal überlegt, ist sie denn überhaupt im zweiten Durchgang? Also das hatte, weil über die Lucky Loser wäre sie, meine ich, nicht weitergekommen, aber sie hat ihr direktes Duell gewonnen, insofern hat sie da Glück gehabt, aber das hätte auch, da war auch nicht mehr viel, dass das komplett in die Hose gegangen wäre.
Ja, wenn man sich das halt auch überlegt mit dem System halt auch einfach, mit dem K.O.-System, ist es halt nicht so einfach wie in einem normalen Wettkampf. Also du musst halt wirklich gucken, gewinn dein Duell, weil sonst hast du wirklich ein riesen Pech, wenn du dann nicht weiterkommst. Weil das ist wirklich eng mit den 5 Lucky Losern letztendlich.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch weniger Duelle gibt bei den Frauen. Insofern sowieso dann auch insgesamt weniger Athletinnen antreten. Das darf man nicht ganz vergessen. Sie hat dann im zweiten Sprung wieder ordentlich zugelegt, hat eine ganz normale also hat auch eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber Abigail Strait hat im ersten Durchgang halt wirklich so einen Knaller mit 136 Metern rausgeholt. Ja. Da war dann auch nicht mehr viel zu wollen, hat sehr souverän mit roundabout 9 Punkten, nee, mehr sogar, 11 Punkten Vorsprung gewonnen. Das Selina Freitag ganz knapp hinter der Chinesin auf Platz 3. Auch dahinter dann eben Nika Priuz und auch dahinter Sarah Takanashi mit nur 0,2 Punkten hinter Nika Priuz. Also es ist wirklich bei den Frauen äußerst, äußerst eng alles zusammen momentan.
Ja, und das macht halt dann ein K.O.-Duell halt noch spannender, weil die Dichte einfach sehr, 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 sehr eng ist. Also dann nochmal über die Lucky Loser reinzukommen, sehr, sehr schwierig, wenn alle so, so stark einfach sind und es so eng ist.
Ja. Also das ist wirklich keineswegs irgendwie weniger spannend bei den Frauen, als es bei den Männern ist. Das muss man wirklich, wirklich klar sagen. Und dadurch, dass es nur zwei Sprünge, also zwei Standorte sind momentan, die in die Bewertung eingehen, haut so ein Fehlschlagsprung, wie eben im ersten Durchgang von Nika Priuz, dann schon auch das Gesamtergebnis im Zweifel auch ziemlich durcheinander. Ne? Also der Druck, der auf der einzelnen oder auf jedem einzelnen Sprung lastet, ist natürlich schon auch sehr hoch. Das muss man da mit bedenken.
Genau das. Also die Männer haben halt mit 4 Springen nochmal mehr Chancen, einen schlechten Sprung oder einen schlechten Wettbewerb irgendwie nochmal rauszuholen, sage ich mal. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber das finde ich halt, das hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ich habe da immer so ein bisschen so ein eher ein schlechteres Gefühl bei, weil man halt wirklich kaum Chancen hat, was zu ändern, ne? Einen Fehltritt zu ändern. Auf der anderen Seite macht es das Ganze aber auch halt einfach super, super spannend.
Mhm.
Also, gibt zwei Seiten der Medaille.
Gibt zwei Seiten. Am Ende hat sich Nika Priuz dann durchgesetzt vor Selina Freitag und Nozomi Maruyama. Das ist natürlich super. Lisa Eder auf Platz 4, Abigail Strait auf dem 5. Rang. Also die Kanadierin vertritt Alexandra Lutet sehr, sehr gut. Mhm. Ping Zheng insgesamt, die Chinesin, auf Platz 6. Ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht, ob sie diese Leistung auch weiter durchziehen kann. Sarah Takanashi auf dem 7. Rang, Agnes Reisch auf Platz 8, Katharina Schmid auf 9. Ja, und so geht es dann weiter.
Genau. Was man noch zu Katharina Schmid sagen muss, ist, ich glaube, das hatten wir hier im Podcast noch nicht gesagt, sie wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Mhm. Was sehr, sehr schade ist, aber auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich glaube, sie hat schon viele Jahre mit sich gerungen, ob sie aufhören soll oder nicht. Ich denke, sie will jetzt auf jeden Fall noch Olympia mitnehmen. Ich finde es sehr, sehr schade, weil sie kriegt dann die vermeintliche Vierschanzentournee nicht mehr mit. Sie war auch eine derjenigen, die wie eigentlich alle Frauen, sehr, sehr sich dafür eingesetzt hat, gekämpft hat und so weiter und so fort. Aber ich denke, für sie ist jetzt halt auch einfach mal genug.
Ja, das ist schade, ne? Also gerade dieses Thema Vierschanzenturnier. Aber gut, wir gucken mal, ob sich das jetzt dann in der nächsten Saison erledigt hat, diese ewige Diskussion, oder ob das noch weitergeht.
Ja, also zumindest mal die Neuigkeit ist, dass auf jeden Fall es in Innsbruck es hat ja immer in Innsbruck gelegen. Also für die, die es nicht wissen, Innsbruck hat keine Flutlichtanlage, deswegen hat auch das Springen in Innsbruck startet immer super früh, weil man auf gar keinen Fall in die Dämmerung oder in die Nacht kommen oder Abend kommen kann, in die Abenddämmerung, weil halt einfach keine Flutlichtanlage da ist. Da wurde sich sehr lang, hat man sich darum gestritten, dass es sowas geben soll. Und jetzt endlich, nach wie vielen Jahren? 10 Jahren? Soll es jetzt, gefühlt seit immer, jetzt soll es wirklich eine Flutlichtanlage geben und damit ist auch der Weg frei für eine Vierschanzentournee für die Frauen, weil man dann auf jeden Fall auch in den Nachmittag gehen kann in Innsbruck und Wettbewerbe auch noch am Nachmittag machen kann.
Genau, so zumindest die Aussage der FIS.
Ja.
Wie gesagt, ich persönlich glaube das erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Es gibt natürlich über diese Flutlicht, also klar, diese Flutlichtanlage ist der Dreh- und Angelpunkt von allem, aber es gibt natürlich auch noch ein, zwei andere Problematiken, die aus dem Weg geräumt werden müssen, also logistischer Natur. Ich meine, da sind dann plötzlich zwei Weltcup-Trosse, die da anreisen in so eine Ortschaften. Das muss auch alles organisiert werden. Ich möchte nicht den Optimismus einbremsen, aber vielleicht sollten wir uns nicht zu früh freuen.
Nee, man sollte vorsichtig optimistisch sein. Also alleine, dass Sandro Pertile jetzt schon sagt, okay, wenn es stattfindet, dann müssen wir bei den Männern alles einstreichen. Also es wird dann wohl keine 50 Starter mehr geben, also 25 Duelle, sondern weniger, angepasst an die Frauen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon einige Überlegungen, die halt für auch für die Männer bedeuten würde, dass es Einschränkungen gibt. Das hat dann wieder, finde ich, einen faden Beigeschmack. Was aber auch verständlich ist, weil man muss ja gucken, wie man das mit der Zeit hinkriegt. Also irgendwie, ja, hat es wieder so einen negativen Touch irgendwie.
Ja, muss zumal, ich sagen. Zumal, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Diskussion, die jetzt, ich sage jetzt mal, in den sozialen Medien und so weiter stattfindet, wird halt jetzt sehr viel auf die Frauen geschoben. Ja, ja. Das also ich sag mal, diese Diskussion zum Flutlicht in Innsbruck, die hat jetzt nicht primär was mit den Frauen zu tun. Innsbruck braucht nicht wegen den Frauen eine Flutlichtanlage, Innsbruck braucht die ganze Zeit schon eine Flutlichtanlage. So, also man öffnet so ein bisschen die Tür, da kann die FIS jetzt auch nur bedingt was dafür, das muss man auch dazu sagen. Aber es wird halt gerade sehr viel Unmut quasi in das Frauenskispringen projiziert, dass die schuld sind, dass man jetzt Veränderungen herbeiführen müsste. Ja. Das stimmt aber natürlich eigentlich so gesehen auch nicht, sondern die Dinge haben sich nun mal verändert. Vor 20 Jahren hatten wir mehr Zeit, da konnten wir fünf, oder ich meine, wie oft haben wir das erlebt, dass Durchgänge abgebrochen, wir von vorne angefangen werden mussten, weil der Wind sich verändert hat. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Diese Veränderung hat ja auch nicht stattgefunden wegen den Frauen, sondern die hat stattgefunden, weil eben, ja, ich meine, wir sehen das alles immer nur als fröhlichen Sport, aber am Ende ist es auch eine Konkurrenz zu anderen Sportarten. Alle wollen übertragen werden von den Fernsehanstalten. Die haben alle enge Zeitpläne. Man muss da fertig werden. Da kannst du nicht ewig ausufernd irgendwie deine Wettbewerbe. Dazu gehört das eben dann auch. Ja. Und dass das jetzt eben, diese Diskussion jetzt nur so ein bisschen so in die Richtung der Frauen gelenkt wird, das finde ich wirklich irgendwie uncool.
Ja, ist es auch, auf jeden Fall. Wie oft haben wir in Innsbruck mitbekommen, dass es eigentlich verzögert wegen Wind und irgendwann hieß es super schnell, nee, wir können es nicht weitermachen. Es geht nicht, weil wir nicht in die Abenddämmerung kommen können. Wir haben kein Flutlicht. Und das hat nichts mit den Frauen letztendlich zu tun. Und das macht den Wettbewerb halt auch einfach nicht toll, wenn du halt auch schon um 13 Uhr anfangen musst. Um 13 Uhr. Wir haben keinen anderen Wettbewerb, der um 13 Uhr oder 14 Uhr anfängt.
Früher gab es das öfter, das haben wir inzwischen eigentlich fast gar nicht mehr. Ne?
Nee, wir haben jetzt 16 Uhr, 17 Uhr oder so, ne? Das sind die normalen Zeiten, aber um 13 Uhr anfangen zu müssen wegen dieser Flutlichtanlage, das ist halt, also, und es macht halt auch diesen, also alleine, das haben sie jetzt ja wieder gesagt, Innsbruck, diese Schanze, man hatte eine Stelle, wo man diese Schanze nicht hinbauen sollte und sie wurde dorthin gebaut.
Ja.
Das macht's schon aus. Und du musst doch diese Schanze auch für vielleicht andere Sachen einfach attraktiver machen. Die Flutlichtanlage kann ja auch für andere Sachen genutzt werden. Da können, keine Ahnung, Konzerte stattfinden. Ne, dann hast du eine Flutlichtanlage. Also du kannst ja diese Schanze auch für andere Sachen noch benutzen, wenn du eine Flutlichtanlage hast. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass es fürs Skispringen genutzt wird und auch vor allem nicht für die Frauen, sondern du kannst die Schanze halt auch für andere Veranstaltungen attraktiver machen.
Ja, total. Also ich denke, wir werden sehen, was jetzt passiert in den nächsten Monaten. Noch steht ja auch die Anlage nicht, noch gab es bisher keinen. Ne, es ist nur Vereinbarungen getroffen worden und man hat sich so ein bisschen auf die Finanzierung geeinigt. Noch steht sie nicht. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Und dann werden wir sehen.
Ich glaube erst dran, wenn sie steht. Oder wenn, wie gesagt, Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie wollen sie jetzt innerhalb eines Jahres diese Flutlichtanlage hinstellen. Letztendlich wird es dann bestimmt heißen, ja, wir haben es probiert, aber es gab Schwierigkeiten und so weiter und so fort und dann findet es doch nicht statt. Also irgendwie sowas kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn das kommt, ja, muss ich dann echt mich zusammenreißen, nicht laut loszulachen, weil man mit sowas halt auch irgendwie schon rechnet, ne?
Ja, schon. Also ein bisschen rechnen wir jetzt damit, ne? Wir gucken mal, was passiert. Aber warten wir es mal alle ab und regen uns noch nicht allzu sehr drüber auf. Und weil wer weiß, ob sich das überhaupt lohnt am Schluss.
Ja, genau. Da hast du recht.
Genau. So, also man kann, glaube ich, jetzt insgesamt festhalten, dass Nika Preuß immer noch die Favoritin für das ist, was da noch kommen wird in der Saison. Aber sie ist bei weitem nicht so weit oben raus, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Selina Freitag hängt ihr im Nacken. Nozomi Maruyama hängt ihr im Nacken. Dahinter auch nicht weit weg. Die nächste Konkurrenz schon. Ich denke, es wird noch auf jeden Fall bis zu den Olympischen Spielen spannend werden, wie sie ihre Position verteidigen kann und was da noch kommen wird.
Ja, das wird definitiv sehr spannend.
Genau. So, und als wäre das Ganze nicht aufregend genug, hat Familie Preuß natürlich noch ihren anderen Sprössling im Rennen gehabt, der um den Adler bei den Herren gekämpft hat. Und das war nicht weniger aufregend.
Nee, das stimmt. Das war sehr, sehr aufregend. Ich muss direkt da zu Anfang sagen, also meine Prognose, dass er alle vier Springen gewinnt, hat nicht funktioniert. Das ist nicht so gewesen. Aber ich habe es am Anfang schon irgendwie gedacht. Also gerade Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, da hat er ja beides gewonnen. Aber wir müssen ja sagen, Schicksalsberg ist immer noch Innsbruck. Und das wurde auch der Schicksalsberg von Domen Preuß. Leider.
Ja.
Aber fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Wir schauen uns an, wie es in Oberstdorf gelaufen ist, weil da ist ja ein bisschen mehr passiert, was wir auch noch nie irgendwie hatten, ne? Mit einem anderen Slowenen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, irgendwas zu erzählen. Ja. Die Qualifikation hat erstmal Domen Preuß gewonnen. Also alles erstmal, wie wir das vermutet haben. Dahinter auf Rang 2 direkt Philipp Raimund, das hat natürlich aus deutscher Sicht auch aufhorchen lassen. Dahinter der Titelverteidiger Daniel Čufenik. Dahinter Timi Seitz, der andere Slowene. Dahinter Jan Hörl und dahinter Stefan Embacher. Stefan Embacher, auf den kommen wir nachher, glaube ich, nochmal zu sprechen, würde ich sagen. Ja. Das könnte der neue aufgehende Stern am Himmel der Österreicher sein. Es könnte auch eine Thomas Dietert-Geschichte werden. Gucken wir mal, aber Stefan Embacher, Obacht.
Ja.
So, wir dachten schon, alles klar, gut, wissen wir Bescheid. Schauen wir uns mal an, was passieren wird dann im Wettkampf. Mhm. Auch hier Domen Preuß, souverän, gewonnen.
Ja.
Alles, wie wir das erwartet haben. Daniel Čufenik auf Platz 2, Felix Hoffmann auf Platz 3. Eigentlich auf Platz 4 gewesen, ist dann aber auf den dritten Rang vorgerutscht, denn der eigentlich Drittplatzierte, namentlich benannt Timi Seitz, wurde disqualifiziert.
Und zwar wirklich nach dem Wettbewerb. Das hatten wir, glaube ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das mal hatten, dass ein Wettbewerb abgeschlossen war und einer der drei auf dem Podest noch disqualifiziert wurde. Also das war wirklich verrückt. Also damit rechnet man ja nicht. Es ist zwar immer noch eine Materialkontrolle, immer. Also das, ne, ist immer, steht auch unten drauf, was auch immer, Control Pending oder was auch immer. Also es ist immer noch mal eine Materialkontrolle, aber es geht immer gut aus. Aber wir sind jetzt einfach in dem, wie soll man das nennen, in dem Zeitalter nach dem Skandal. Und es ist alles viel, 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 viel strenger geworden. Matthias Haferle ist ja der neue Kontrolleur und der zieht wirklich durch und das ist echt gut und der lässt auch niemanden durch, der aufs Podest gekommen ist. Nee, Pech gehabt.
Genau. Und diesmal hat es also Timi Seitz erwischt. Ja. Sein Anzug war, die Beinlänge war 3 Millimeter zu kurz.
Lang. Nee, zu lang.
Ja. Zu lang? Ich meine zu kurz. Also irgendwann 3 Millimeter. So jetzt. Also ich gucke meinen Fingernagel an und sehe 3 mm. Okay. Was auch immer das jetzt für einen Vorteil, Nachteil haben soll, weiß ich auch nicht. Aber gut. Wir haben das ja erlebt. Wir haben das bei hier Dings Olympiakram erlebt. Wir haben das erlebt jetzt letztes Jahr mit den Norwegern. Und es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, gut, dass da jetzt durchgezogen wird. Aber das hat natürlich schon Wellen geschlagen, diese ganze Sache. In Oberstdorf schon. Und das war ja nur Teil 1 der Geschichte.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, dass es dann noch weitergeht, macht's nur noch schlimmer. Eigentlich nicht für die Materialkontrollen, sondern für den Athleten selbst macht's das nur noch schlimmer. Muss genau. man sagen.
Timi Seitz, wir kennen ihn ja so ein bisschen als etwas sturen Kopf, der ist ja auch schon mal oder schon öfter mal negativ aufgefallen, meinte dann, hat dann so ein bisschen die Pfister so ein bisschen verhunepiepeln wollen und hat dann gemeint, naja, dann ziehe ich halt nächstes Mal ein bisschen am Bein oder wie auch immer und dann wird das schon passen. So. Dann hat er den gleichen Anzug in Garmisch-Partenkirchen anscheinend wieder benutzt und dann war er wieder nicht dem Reglement entsprechend.
Richtig.
Und dann wurde er wieder disqualifiziert. Und dann wurde er gesperrt für den Rest der Vierschanzentournee.
Ja.
Und der Aufschrei war natürlich groß, nicht nur, weil das jetzt zweimal am Stück passiert ist, sondern weil das ja also von vielen aufgefasst wurde, als das war mit Ankündigung.
Ja, definitiv. Ich glaube, das wurde also, einfach, ich habe das Gefühl, dass Timi Seitz einfach mal prüfen wollte, ob das wirklich dann so durchgezogen wird, diese Materialkontrollen, weil wie kommt man denn auf die Idee, das nochmal zu machen? Also nochmal auf die Idee zu kommen. Ich glaube, er hat echt gedacht, oh komm, beim zweiten Mal komme ich vielleicht durch. Aber jetzt, gerade jetzt, ist er ja noch mehr im Fokus der Materialkontrollen, wenn er es halt schon in Oberstdorf gemacht hat. Also ich verstehe nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Es war wirklich...
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Es war wirklich... Ja, tut mir leid, das zu sagen, aber es war wirklich dumm.
Ja, es war natürlich schon wirklich bescheuert, weil es muss ja nicht sein.
Ja.
Ich muss allerdings ehrlicherweise auch sagen, so ganz kann ich die ganze Aufregung auch nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, es ist ja sein Problem, es ist ja sein Pech. Er ist ja derjenige, der disqualifiziert wurde. Und es ist vielleicht auch das Pech der Slowenen insgesamt. Aber, also, vielleicht bin ich da jetzt eigen, aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht so richtig gesehen, wo jetzt der große Aufreger ist. Es ist halt bescheuert, so natürlich, aber wenn er denkt, dass er das jetzt ja zweimal hintereinander machen muss, dann lass ihn doch, so ist ja sein Glück, der es davon abhängt.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach immer noch, die Situation von letztem Jahr. Oder, da war ja letztes Jahr. Dass es halt einfach diesen Skandal gab und jetzt halt diese Materialkontrollen und auch das mit dem Material einfach sehr, sehr sensibel behandelt wird und es halt ein sehr sensibles Thema ist und dann wird da einfach von jedem das Ganze irgendwie so ein bisschen aufgebauscht, habe ich das Gefühl. Das ist halt irgendwie, geht's in eine falsche Richtung. Also früher war es so, jemand hat einen Anzug, keine Ahnung was gehabt, hat niemanden interessiert, niemanden. Da wurde es halt disqualifiziert, bitteschön, fertig. Aber jetzt wird da aus jeder einzelnen Disqualifikation wird irgendwie, finde ich, ein Riesending gemacht. Also dann ist halt sein Anzug zu luftdurchlässig oder keine Ahnung was. Wie du sagst, ist sein Problem. Aber ich finde, es wird richtig krass aufgebauscht einfach. Und das ist wirklich, haben wir in der letzten Folge schon oder in der vorletzten Folge schon gesagt, legt's bitte einfach ad acta. Es ist jetzt wirklich, können wir jetzt bitte einfach weitermachen?
So, genau, es wird immer gleich so eine, also gut, bei Timi Seitz ist die Absicht jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht so richtig zu übersehen, aber auch ansonsten wird immer gleich so beäugt und so eine Absicht dahinter vermutet. Diese ganze Geschichte mit Garmisch-Partenkirchen und Timi Seitz hörte da ja noch nicht auf sozusagen, sondern die Slowenen haben dann Protest gegen diese Disqualifizierung eingelegt. Begründet wurde das damit, dass die Kontrolle nicht nach dem Sprung unten, so wie man das jetzt kennt, stattfand, sondern oben. Das heißt, Matthias Havelem hat sich vor den Start positioniert und hat da die Kontrollen durchgeführt. Das war überraschend, damit haben die Athleten nicht gerechnet. der Ablauf sozusagen war anders, als er normalerweise ist. Normalerweise es hat ja jeder Anzug so einen Chip, der so als Login funktioniert.
Ja.
Das ist dann, somit ist dieser Anzug als Wettbewerbsanzug eingeloggt, jetzt mal in übertragenen Sinne gesprochen.
Mit den Chips.
Mhm. Genau. Und danach dann eben die Feinkontrolle der Armlänge, Luftdurchlässigkeit und so weiter. Und diesmal war es andersrum. Das heißt, die Chipkontrolle hat noch gar nicht stattgefunden, aber die Feinkontrolle hat schon stattgefunden. Und die Slowenen haben also damit argumentiert zu sagen, es hätte ja auch sein können, dass er in dem Moment jeden x-beliebigen Anzug anzieht, wie das vielleicht auch in Probesprüngen oder so manchmal der Fall ist. Aber das muss ja nicht zwangsläufig der Wettkampfanzug sein, weil dieser Chip-Login noch nicht stattgefunden hat. Wohingegen Matthias Havle sagt, ich habe ihm gesagt, er soll mir den Anzug geben, den er im Wettkampf trägt. Das hat er gemacht und der war nicht in Ordnung. So. Ja. Gut, weiß ich jetzt nicht. Also letztendlich wurde der Protest dann auch aufgrund dessen zurückgewiesen, weil eben habe jetzt auch zumindest nicht gehört, dass Timi Seitz argumentiert hat, ich wollte diesen Anzug gar nicht tragen im Wettkampf. Insofern, also diese Holprigkeit, die da jetzt stattfindet, ist vielleicht auch wirklich aufgrund dessen, dass man jetzt so streng vorgeht.
Ja.
Ich hoffe, das wird sich über die nächsten Wochen und Monate einpendeln, weil das ist wirklich uncool. Auch da habe ich mich mal so ein bisschen mal reingelesen, was ist denn so die, oder was kommt denn so außen an, ne? in der Sportwelt, die nicht so jetzt immer Ski Jumping Family intern ist.
Mhm.
Und ich habe jetzt schon des Öfteren gehört und gelesen, dass so der Vergleich mit dem Radrennsport aufgemacht
wird. Oh
Gott. Wo ja auch so nach außen hin die sind sowieso alle am Bescheißen und am Dopen. So ein bisschen dieses Image hat teilweise das Skispringen auch langsam an manchen Stellen, dass die Leute halt denken, ach, da ist jeder Betrügter. Es ist natürlich auch nicht gut, ne? Also man muss schon gucken, dass man da jetzt nicht die Büchse der Pandora aufmacht, die man hinterher gar nicht mehr zubekommt.
Richtig, ja. Ja, mir wurde zum Beispiel auch erzählt, dass es wohl bei der Sportschau einen Artikel gibt, wo es heißt, dass sich jetzt die Männer, jetzt haltet euch fest, ihr wertestes Teil vergrößern lassen.
Ja, oh, ja, das habe ich auch gelesen. Aber von einer anderen Quelle. Weiß nicht, wo der Ursprung dieses Gerüchts liegt, ja.
Als ich das gehört habe, habe ich wirklich gesagt, du willst mich jetzt veräppeln. Also es ist jetzt
genau.
Wirklich, nein, es ist wirklich so. Mir wurde der Beitrag auch gezeigt. Er existiert wirklich, dass die Männer sich jetzt ihr tollstes Teil verlängern, vergrößern lassen, damit die Schrittlänge vergrößert wird und so weiter und so fort. Zu welchen Geschichten kommen wir denn jetzt bitte? Also wenn das wirklich stimmen würde, was geht ab?
Ja.
Also, hä? Und wie du sagst, beim Radsport, okay, dass da die ein oder andere Geschichte, aber dass es jetzt beim Skispringen genauso ist, dass solche Geschichten ausgekramt werden und man sich wirklich hinterfragen muss, passiert das wirklich?
Muss ich sagen, mir ist das natürlich auch unter die Nase gekommen, diese Merkwürdigkeit. Ich weigere mich anzuerkennen, dass das wahr sein könnte, weil ich glaube, also das ist doch jetzt wirklich ein bisschen arg, ne? Wo der Ursprung dieses Gerichts ist, keine Ahnung, habe ich nicht nachverfolgt. Aber ich dachte auch, oh Gott, jetzt denken die Leute, was ist denn das jetzt, ne?
Ja.
Ja.
Das ist es. Also es gibt ja so viele Tricks, die schon während Olympia in, keine Ahnung wann, zum Beispiel, dass wenn es um Urinkontrollen ging, dass man einfach einen Urinbeutel sich in die Hose gesteckt hat mit einem anderen Urin und das dann rausgelassen hat und so weiter und so fort. Da gab es ja viele verschiedene Tricks, die angewendet wurden, aber dass das jetzt wirklich im Skispringen auch zum Thema wird, um irgendwie alles aus diesen Anzügen rauszuholen und so weiter und so fort, das finde ich echt absolut perfide, wirklich.
Ja.
Also wenn das stimmen würde, müsste ich diese Sportart wirklich sehr in Frage stellen.
Ja, vor allen Dingen denke ich mir halt auch, also was für mich halt auch nicht so richtig zusammenpasst, ehrlich gesagt, ist, wir diskutieren über 3 Millimeter Beine bei einem Athleten, der, wie groß ist, weiß ich nicht, groß, so.
Ja.
Ich meine, auf wie viel Umfang, keine Ahnung, kann man denn so ein Gemächt aufblasen mit Hilfe irgendwelcher? Lass das auch nochmal einen halben Zentimeter. Über so Winzigkeiten sprechen wir, aber gleichzeitig Also mir ist nicht bekannt, dass wir irgendwann mal eine Diskussion darüber geführt haben, ob man im Jahr 2026 eigentlich die Weitenmessung immer noch in halben Metern stattfinden lassen muss, wenn man an Anzügen um Millimeter diskutiert.
Ja, richtig. Ja, es wird an,
weißt du?
Ja, es wird an den falschen Ecken und Enden diskutiert. Also man sollte vielleicht mal andere Sachen eher anfassen, ansprechen, anstatt darüber zu diskutieren.
Also genau, es ist natürlich richtig, dass jetzt, und das scheint in der Vergangenheit, haben wir ja jetzt auch öfter mal, haben wir ja auch mit Matze Bielek damals diskutiert, wirklich sehr großzügig das Reglement ausgelesen worden zu sein. Ja. Aber vielleicht muss man irgendwann jetzt mal anfangen, auch da mal wieder ein bisschen eine Grenze einzuziehen. In Innsbruck gab es ja wieder eine Disqualifikation von Pavel Wojcik wegen des Wachses. Und zwar wegen dem Inhaltsstoff Fluor im Wachs, der aber, soweit ich das rausfinden konnte, eigentlich gar keinen Vorteil hat für den Qi irgendwie, sondern einfach nur der Stoff ist verboten, weil er gesundheitsschädlich und umweltschädlich ist. Und irgendwoher kam da jetzt, angeblich war es eine alte Dose, soweit, also zumindest der letzte Stand, den ich gehört habe, es war eine alte Dose, die da irgendwie plötzlich da war und dann so. Da wurde er auch disqualifiziert. Ja, das mag formell korrekt gewesen sein, aber nächste Disqualifikation in der Vierschanzentournee und du denkst, oh Gott, ey Leute, jetzt reißt euch doch mal am Riemen.
Ja, yes. Es waren letztendlich 9, also ich habe nachgezählt, 9 Disqualifikationen bei der Vierschanzentournee 25, 26. Man muss sagen, ich habe auch noch mal geguckt, wie viel waren es in 24, 25, da waren es 6. Also es war auch nicht wenig. Mhm. Aber 9 ist noch mal ein anderes Ding und vor allem sind es halt Disqualifikationen, die für Aufruhr sorgen. Ne? Also letztes Jahr waren es 6 Stück, hat sich keiner für interessiert, fertig. Aber jetzt vor allem mit Timi Seitz und mit Pavel Wojcik haben wir 2 wirklich heftige Disqualifikationen und die wirklich für Gesprächsstoff sorgen. Auch die mit diesem Flur und so weiter. Da habe ich auch gesehen, dass sich ein Johann André Vorfang dazu geäußert hat, der sich darüber pikiert hat, dass das nur eine Disqualifikation war, dass er nicht mehr. Ne? Es wird alles so, jeder muss jetzt da seinen Senf zugeben. Vor allem halt auch die Norweger, die sich ja immer noch total in der Opferrolle sehen. Kann ja sein, dass sie das sind, keine Ahnung. Aber es ist einfach, es wird einfach, es ist viel zu viel. Es ist wirklich viel zu viel, wirklich.
Ja, richtig. Also ich weiß auch jetzt nicht, ob die Norweger unbedingt die sind, die ja jedes Mal am meisten sich da empört fühlen müssen, muss ich jetzt mal ganz offen sagen.
Ja, richtig.
Kann man jetzt unterschiedliche Meinungen haben. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn alle sich jetzt mal so ein bisschen wieder setteln und da mal Ruhe einkehren lassen. Aber gut, so viel zum Thema Disqualifikation als großer Sidequest jetzt hier. Ich würde sagen, wir kommen wieder so ein bisschen zum sportlichen Teil der Geschichte zurück.
Richtig.
Also wir haben festgestellt, Garmisch-Partenkirchen, Dom-Preutz wieder souverän gewonnen vor Jan Hörl und Stefan Embacher, die ganz eng beieinander lagen. Also wie gesagt, Stefan Embacher, große Konkurrenz im österreichischen Team intern, ganz plötzlich. Ja. Also einigermaßen plötzlich zumindest. Dahinter Renny Kaido und Ryoyu Kobayashi. Wir haben ja schon in der Vergangenheit festgestellt, dass die Japaner und auch die Japanerinnen sehr, sehr gute Teams momentan am Start haben. Ja. Ob da ein langfristiger Plan aufgegangen ist, ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist diese Nation momentan wirklich sehr stark unterwegs. Ja, dahinter haben wir...
Ich glaube, die können sich auch für Olympia wirklich sehr, sehr große Chancen ausrechnen. Ja. Weil ich habe mal geschaut, mir war gar nicht klar, dass es gar keinen Teamwettbewerb an sich gibt. Also ne, 4 Männer, 4 Frauen. Ja. Es wird ein Superteam.
Habe ich Olympia gestern auch geben. Festgestellt.
Weil ich mir gedacht habe, wieso holen die Deutschen nur 4 Athleten mit? Wieso reden die ganze Zeit über 4 Athleten und nicht über 5? Da dachte ich, irgendwie kommt mir das irgendwie komisch vor. Aber ja, es ist ein Superteam. Und wenn man sich überlegt, Superteam mit Renny Kaido und Ryoyu Kobayashi, ja, bitteschön. Also, ne?
Ja.
Die werden da, und auch bei Mixteam. Hallo?
Ja. also ich bin auch gespannt.
Das wird schon richtig gut werden für die Japaner, glaube ich, Olympia,
Ja.
muss ich wirklich sagen. So,
Das glaube
sorry.
ich nämlich auch. Nee, alles gut, alles
Das
gut.
muss ich noch reinschmeißen.
Könnte natürlich auch für uns Deutsche natürlich von Vorteil sein, dass es diesmal einen Mix, ein Superteam gibt. No front, aber wir haben es ja jetzt alle gesehen. Was willst du sagen? Felix Hoffmann, Philipp Raimund sind sehr gut unterwegs, haben wirklich
Ja.
stabile, gute, hervorragende Sprünge gezeigt. Philipp Raimund selbst mit seinem Infekt, den er hatte, hat am Schluss sich da noch durchgebissen. Danach verließen sie ihn ein wenig, aber ich würde sagen, wir kommen am Schluss zu den Deutschen und nicht unbedingt jetzt
Ja,
schon direkt hier
richtig.
hinter. So, dann ist der ganze Tross weitergezogen zum Bergisel nach Innsbruck. Ja, und da sahen die Dinge plötzlich ein bisschen anders aus, ne?
Ja, richtig. Also ich glaube, da hat irgendwie Domen Preot so ein bisschen einen Knacks bei der Quali bekommen oder beim Training. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Nee, es war bei der Quali. Er ist ja, glaube ich, letztendlich. Wo ist er auf der Liste? Wo
30.
haben wir ihn?
Hinten,
Genau, ist er
Seite 2.
30. Seite
Ja.
2, also da, wow. Ist 30. geworden. Ich glaube, da hat er einen kleinen Knacks letztendlich bekommen. Also da hat man auch gemerkt, okay, in Domen Preots, er ist doch ein Mensch, keine
Ja.
Maschine. ich glaube, das hat ihm letztendlich was ausgemacht und das hat man dann auch im Wettbewerb einfach gemerkt. Er ist nicht mehr so mit dieser Verbissenheit und und doch dieser Leichtigkeit einfach da reingegangen. Das war wirklich der Schicksalsberg für ihn. Und das ist für so viele einfach der Schicksalsberg. Bei wie vielen Leuten ist bitte die Vierschanzentournee in dem Sinne, bei ihm ja nicht, aber an sich schon flöten gegangen in Innsbruck. Es war schon
Genau.
so oft. Es war schon so oft.
Ja, es ist eigentlich fast jedes Jahr, dass man denkt, bis Garmisch so, ja, diesmal wird es ein Vierer. Auf jeden Fall, das kann gar nicht. Und dann kommt Garmisch. Es ist so häufig und auch dieses Mal war es so. Er hat sich zwar dann im Wettbewerb nochmal auf den zweiten Rang verbessert. Es war aber auch wirklich sehr, sehr knapp vor Stefan Embacher. Und vor ihm tatsächlich Renny Caído, der diesen Tagessieg geholt hat.
Ja, seinen ersten Sieg hat er
Ja.
sich sowas von verdient. Er ist einfach absolut stark. Und man hat nicht nur Ryo Kobayashi auf der Karte, sondern jetzt auch ein Renji Kaido. Und er hat sich so verdient, endlich seinen ersten Tagessieg zu holen. Und es war auch wirklich ein sehr, sehr starker Wettbewerb von ihm.
Ja, absolut. Also das war ein verdienter Sieg und damit war natürlich auch klar, das wird kein Vierfacherfolg für Domen Preots werden. Der aber natürlich trotzdem dadurch, dass er sich im Wettkampf richtig berappelt hat im Vergleich zur Quali, zumindest die Gesamtwertung noch souverän anführen konnte.
Ja, da hat er sich schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ja einen riesen, riesen Vorsprung
Genau. Ja.
aufgebaut.
Genau. Ja, letztlich ging es dann auch in Bischofshofen ähnlich weiter. Er hat zwar die Qualifikation dann auch gewonnen, Domen Preots, aber halt auch nicht mehr ganz so souverän. Auch hier Stefan Embacher. Also, was willst du über Stefan Embacher sagen? Es ist unglaublich. Wo kommt der auf einmal her? Warum? What? So.
Ja, der war schon
Dahinter Jan.
Im
Ja.
Sommer war der ja schon super. Im Sommer hat der ja schon, ne, war schon dabei,
Ja.
aber ja, bei
Aber
den
sich so
Österreichern,
an die Weltspitze zu beißen, das ist ja schon auch echt ein Ding, ne?
das,
Dahinter Jan Hörl, der, das hat man bei dieser Tournee sehr gesehen, seine Form, also er war so ein bisschen wankelmütig, hat sich jetzt stabilisiert, glaube ich, hoffe ich für ihn. Aber diese Dichte im österreichischen Team ist halt auch schon wieder einfach krass, ne?
ja, es ist wirklich. Also, hast du ja auch in Innsbruck und in Bischofshofen gesehen. Die haben bei beiden Wettbewerben ihre nationale Gruppe gehabt. Wie viele auch aus der nationalen Gruppe mit dabei waren und wo auch nochmal das Thema kam: Wer bekommt denn die Chance? Du
Ja,
hast
genau.
eigentlich so viele gute Athleten und du hast nicht die Plätze für diese guten Athleten. Also, viele, die wirklich, wirklich sehr, sehr stark sind, haben gegebenenfalls nicht die Möglichkeit, im Weltcup mit dabei zu sein, weil einfach keine freien Plätze mehr sind. Das muss
Ja,
man sich
das
mal
ist wirklich
vorstellen.
krass. Ja, es ist der Hammer, gerade auch Jonas Schuster, ne? Also
Ja,
ist so ein bisschen
genau.
hinter Stefan Embacher im Rampenlicht auf Platz 2, aber auch eine hervorragende Vierschanzentournee gesprungen und macht super Sprünge. Also ja, es ist, wie es immer war bei den Österreichern.
Ja.
Die trampeln sich da gegenseitig auf die Füße.
Ja, und das hat ja, auf der einen Seite ist das ja wirklich richtig toll. Die müssen sich um Nachwuchs keine Sorgen machen. Da müssen sich andere Nationen viel, viel größere Sorgen machen. Ja. Aber das ist halt auch wieder wirklich ein richtiges Extrem, dass du für 6 Startplätze gefühlt 12 Athleten hast. Also die doppelte Menge an Athleten. Und die müssen sich da gegenseitig irgendwie rausboxen. Und ich will auch kein Bundestrainer sein, der letztendlich auch entscheidet, wer kommt denn letztendlich auch mit zu Olympia.
Ja, das ist richtig.
Du hast Hörl, du hast Schofenig, du hast Kraft, du hast Embacher, du hast
Schuster,
du Ordner. Hast Ordner, dann hier unser, Gott, wieso fällt mir sein Name nicht ein, der jetzt Fettner? Auch aufhört, Fettner, das sind schon 7 und du hast 4 Startplätze.
Ja, und alle von denen wären in allen anderen Nationen, oder in fast allen anderen Nationen, absolute festgesetzte Topathleten, die das Team ziehen.
Ja,
also genau. Irre. Das ist irre.
Wirklich irre. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass letztendlich Schofenig auch in Bischofshofen mal wieder gewonnen hat, weil der so, ne, das war so schwierig mit ihm. Er hatte auch ein kleines Tief einfach gehabt und dass er jetzt halt auch konnte in Bischofshofen nochmal gewinnen, wo er auch letztes Jahr gewonnen hat, war wirklich toll für ihn. Ich glaube, das war ein guter Abschluss für ihn, um einfach auch nochmal sein Selbstbewusstsein nochmal so ein bisschen zu stärken. Okay, hier, ne, passt. Ich bin ein Teil. Ich bin immer noch vielleicht in den Top 3, 4 der österreichischen Athleten. Ja, so, ne?
Genau. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, ne? Gerade im Hinblick auch jetzt, wie wir ja schon gerade gesagt haben, auch auf die Olympia-Nominierung und so weiter, sich da nochmal ein bisschen hervorzutun.
Ja, richtig. Ja, ist schon verrückt.
Genau, dahinter Dumpreutz. Auch hier war es wieder sehr, sehr eng. Also es war eine absolute enge Zielspringen-Angelegenheit. Dahinter Dumpreutz, dahinter Ryuji Kobayashi mit nur 0,2 Punkten Rückstand. Dahinter Jan Hörl, Stefan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner. Also die Österreicher haben in Bischofshofen richtig abgefeiert.
Ja.
So, es hat am Ende, das haben wir alle mitbekommen, gereicht für Dumpreutz, die Vierschanzentournee ziemlich souverän zu gewinnen mit 42 Punkten Vorsprung vor Jan Hörl und Stefan Embacher auf dem 3. Platz. Achtung, Achtung. Dahinter Renika Ido, Ryuji Kobayashi, Felix Hoffmann hat es auf Platz 6 geschafft. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr cool.
Ja, richtig cool.
Philipp Raimund hat es auf 8 geschafft aus deutscher Sicht. Ja, so, und dann können wir blättern, bis der nächste kommt.
23. Pius Paschke.
Ja.
36. Andreas Wellinger und dann 45. Karl Geiger. Ja.
Ja.
Was soll man dazu sagen?
Nix eigentlich.
Es ist wirklich super traurig. Wir können froh sein, dass wir Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben. Ohne die wäre es wirklich ein absolutes Desaster gewesen. Gerade auch für so jemand wie Andreas Wellinger und Karl Geiger. Karl Geiger hat es in Oberstdorf, in seiner Heimat, nicht in den Wettbewerb geschafft. Also er hat es nicht über die Qualifikation rausgeschafft. Er ist nicht unter die besten 50 gekommen.
Ja.
Das ist heftig und das ist super unangenehm. Und auch so, wenn man sich das anschaut, er ist dann 33. geworden in Garmisch-Partenkirchen, 31. in Innsbruck und 45. in Bischofshofen. Also es ist, ich bin da sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Auch Andreas Wellinger hat sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert mit 48., 32., 37. und 35. Das bedeutet, er ist auch nie in den zweiten Durchgang gekommen. Wie will man da in dem Moment das Olympiateam aufstellen? Also, wen willst du mitholen?
Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Raimund Hoffmann ist natürlich völlig klar, ist gesetzt. Ich nehme auch mal an, dass Pius Paschke gesetzt sein wird. Und dann ist die Frage, ne? Nimmt man dann Wellinger Geiger in den. Also es sind ja noch ein paar Tage hin. kann ja noch sich ein bisschen was verändern, aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt heute diese Entscheidung treffen. Nimmt man die beide mit? Nimmt man vielleicht ganz neue aus dem COC-Leute vielleicht eventuell mit? Oder setzt sie jetzt mal in den Weltcup, damit sie die Norm erfüllen können?
Ja, auch da kommt halt nicht wirklich was nach, ne? Also man hat es ja in der nationalen Gruppe gesehen. Die meisten haben es auch nicht wirklich weit geschafft. Also das ist wirklich ein Problem. Und das ist halt auch schon länger irgendwie, wo man das Gefühl hat, dass es ein Problem gibt. Klar hat man mit Felix Hoffmann und Philipp Raimund jetzt wirklich zwei Nachwuchsathleten, die wirklich gut sind. Aber wer kommt denn danach noch? Also, ne?
Ja.
Also, da könnten jetzt, wenn die Österreicher, Leute, kommt nach Deutschland, wir nehmen euch,
ja,
macht den Einwirkungstest, werdet Deutsche, kommt los. Also, die könnten wir halt wirklich, wirklich gut gebrauchen, letztendlich, weil sonst ist es gerade echt, auch im Nachwuchsbereich und generell, gerade echt schwierig.
Ja, es geht irgendwie nicht so richtig voran, hat man das Gefühl. Immer noch traurig um Justin Lissow, dass da so viele Verletzungen inzwischen reingekommen sind, denn das, glaube ich, war wirklich einer, bei dem man hätte erwarten können, dass der auch sich nach ganz vorne schiebt, wie es ja auch Felix Hoffmann und auch Philipp Raimund getan haben. Aber danach ist es so ein bisschen Ebbe, ne? Also wir können letztendlich nur hoffen, und das tun wir natürlich auch, dass Andreas Wellinger und Karl Geiger sich mit all ihrer Souveränität und ihrer Erfahrung berappeln und Wege finden, wie sie mit den neuen Regelungen, mit den neuen Materialien umgehen können, um wieder da anzuknüpfen, wo sie ja hingehören, nämlich vorne hin.
Richtig.
Ja. Aber die Zeit wird halt auch nicht mehr bis zu den nächsten Highlights.
Nee, und du musst halt ja auch gucken, dass du die Normen letztendlich erfüllst. Und wenn man das sich jetzt anguckt, ich denke, es wird sich letztendlich zwischen Karl Geiger und Andreas Wellinger entscheiden. Und Andreas Wellinger hat seine Norm erfüllt.
Ich wollte gerade sagen, Karl Geiger hat sie, glaube ich, noch nicht, ne?
Nee, Karl Geiger hat sie nicht erfüllt. Also Andreas Wellinger ist einmal Siebter geworden, damit hat er diese Norm geschafft. Also es soll einmal Top 8 oder zweimal Top 15 oder 20, glaube ich. Und das hat er geschafft mit dem Platz 7. Aber Karl Geiger hat es nicht geschafft. Deswegen, er muss zuerst mal die Olympianorm schaffen. Wenn er das nicht schafft, ist Karl Geiger definitiv raus. Und das finde ich auch okay. Wenn er die Olympianorm nicht schafft, darf er nicht mit in die Entscheidung reinkommen. Weil davon geht es ja. Ne? Also,
genau. Aber es wäre für ihn natürlich trotzdem, also es ist natürlich unwürdig. Und das darf eigentlich auch nicht sein, weil er ist ja nun mal auch einer der besten Athleten, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten und Jahrzehnten, gar keine Frage.
Ja, als ganz klarer Karl Geiger-Fan muss ich einfach sagen, zerbricht mir das. Also mein Herz ist wirklich zerbrochen. Also es ist wirklich, wirklich schlimm, ihn so strugglen zu sehen. Und dann geht er raus ins Training und man denkt, es funktioniert im Training. Und dann ist er in Oberstdorf und schafft es nicht in den Wettbewerb rein.
Ja.
Und man sieht ihn einfach und er weiß selbst nicht, was er machen soll. Ne? Er weiß selbst nicht, was los ist. Also es ist wirklich, wirklich herzzerbrechend.
Ja, es ist wirklich nicht cool. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht klappt das ja alles noch. Sind wir mal optimistisch. Wir haben ja noch ein paar Tage. Ja. Zakopane steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Dann kommt noch Japan, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Genau. Und da wird es ja auch nochmal vielleicht die Möglichkeit geben. Und dann hoffen wir einfach mal, dass er da noch seine Qualifikation für die Olympischen Spiele schafft und es dann besser wird.
Ja, aber wenn man sich überlegt, zwischen Wellinger und Geiger entscheiden zu müssen, ist halt wirklich heftig, ne? Wenn du überlegst, vorher waren es irgendwie, die großen Namen waren gesetzt, aber jetzt musst du dich zwischen zwei großen Namen entscheiden, weil beide einfach nicht gut sind. Wer schafft es zu Olympia? Und einer von den beiden bleibt zu Hause. Überleg dir mal, wenn Wellinger zu Hause bleibt oder wenn Geiger zu Hause bleibt.
Ich glaube, hier würde ich Münze schmeißen einfach.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, ist krass. Ja. Aber so ist der Sport, ne? Also das muss man wissen, wenn man Sportler ist. Kann sowas natürlich auch mal passieren, dass das ausgerechnet jetzt diese Saison ist. Ist auch uncool, aber so ist es nun mal. Wir werden erleben, wie es weitergeht.
Richtig.
Und dann, schauen wir mal.
Ja. Ja, um das Ganze nochmal zurückzukommen zu dem Positiven. Wir haben zwei gute deutsche Springer mit Felix Hoffmann und Philipp Raimund. Das muss man einfach anerkennen. Die haben eine super tolle Vierschanzentournee, sind die gesprungen. mit Platz 6 und Platz 8 letztendlich muss man einfach anerkennen, dass sie Gott sei Dank irgendwie vorne mitmischen können und ja, alles andere wird sich letztendlich zeigen. Und was man auch einfach nochmal sagen muss, um jetzt nochmal von den Deutschen wegzukommen, Domen Preots hat es einfach so verdient, diese Vierschanzentournee gewonnen zu haben. 10 Jahre nach seinem Bruder Peter Preots,
ja,
der in 2015/16 die Vierschanzentournee gewonnen hat, hat jetzt in 25/26 Domen Preots gewonnen. Mega, mega toll. Du hast es letztes Mal schon gesagt. Verrückt, dass diese Familie nicht bekannter ist, weil sie einfach so viele erfolgreiche Springerinnen und Springer haben. Ja, Domen, auch wenn es nicht für viermal gereicht hat, ich hätte es dir so gewünscht und ich habe auch dafür gewettet, trotzdem absolut verdient, was der abgezogen hat bei der Vierschanzentournee.
Ja, das ist wahr. Dom Preots, alle Preotze. Ich bin Preots-Fan. Es ist einfach ein Kracher. Ja. Insofern, das war wirklich schön zu sehen, dass sich da so ein bisschen dieser Kreis so geschlossen hat und nach Peter jetzt der kleinere Bruder. Und man hätte, ich meine, hätte man wirklich vor 10 Jahren gedacht, dass Dom Preots mal die Vierschanzentournee gewinnt?
Nee.
Nee. Irgendwie nicht, ne?
Nee, Domen war halt auch jemand, Szene war ja schon wirklich ein krasser Kerl, was das Skifliegen angeht. Die haben sich ja da runtergestürzt wie sonst irgendwas. Die haben ja wirklich das Skifliegen, keine Ahnung, auf ein neues Level gebracht, hätte ich jetzt mal gesagt, mit ihrem krassen Flugstilen. Szene noch verrückter als Domen, aber auch Domen einfach heftig. Man hat ihn immer als Skiflieger gesehen, weil er beim Skifliegen immer richtig abgerissen hat. Aber dass er so ein toller, beständiger Skispringer ist, glaube ich, hätte man ihm auch letztes Jahr noch gar nicht zugetraut. Also dafür umso schöner, dass er jetzt wirklich hoffentlich, wir haben ja noch kein Skifliegen gehabt, aber hoffentlich überall wirklich abreißen kann.
Ja, das hoffe ich auch sehr für ihn. Und nochmal sage ich, habt Stefan Imbacher im Auge?
Ja.
Ich habe wirklich das Gefühl, da könnte sich der nächste Gregor Schlierenzauer etablieren.
Ja.
Wie der sich gemausert hat in den letzten paar Tagen, Wochen, ist erstaunlich.
Ja, ist es. Auf jeden Fall. Also der wird, denke ich, jetzt gerade die Saison hier, ich denke, sein Sieg, seinen ersten Sieg, da wird nicht mehr viel fehlen.
Nee, da wird nicht mehr viel fehlen. Und das bei einem, von dem wir noch nicht so wahnsinnig viel gehört haben, sich gleich so weit vorne in die Weltspitze zu etablieren, das finde ich schon wirklich eine starke Leistung. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommen wird.
Ja, ich auch.
Muss ich ganz offen gestehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ich glaube, wir müssen alle jetzt erstmal ein bisschen nach dieser aufregenden Vierschanzentournee erstmal ein, zwei Wochen ein bisschen durchschnaufen mit Zakopane. Einige nehmen sich eine Auszeit in Zakopane. Auch natürlich in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele schon mal. Danach geht es nach Japan. Auch da ist traditionell nicht immer jeder mit an Bord. Das heißt, es ist so ein kleines Verschnaufsding, was wir jetzt haben, bevor dann die nächsten großen Highlights der Saison anstehen. Und dann, glaube ich, sind wir sehr, sehr gespannt und hören uns bis dahin natürlich auch wieder, was uns da erwarten kann.
Auf jeden Fall, das wird weiter sehr, sehr spannend werden.
Ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, genießt noch die schönen Wintertage, die wir hier haben. Passt bitte gut auf, dass ihr nicht hinfallt.
Ja, genau.
Haxen brecht, das wäre schlecht. Und dann hören wir uns ganz bald.
Genau, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. überall, wo es Podcasts gibt.